Du ölst nicht die Räder eines Wagens, der in Kürze an einer Steilküste abstürzen wird. Du restaurierst kein großartiges Gemälde, das in Kürze ins Feuer geworfen wird. Du pflanzt keine Rosen in einem Garten, der in Kürze in einen Bauplatz verwandelt wird. Du bist dabei, so seltsam das auch zu klingen scheint, fast so schwer zu glauben wie die Auferstehung, etwas zu bewerkstelligen, das zu gegebener Zeit Teil der neuen Welt Gottes werden wird. Jede Tat der Liebe, der Dankbarkeit, der Freundlichkeit, jedes Werk der Musik inspiriert von der Liebe Gottes und von der Freude an der Schönheit seiner Schöpfung, jede Minute, die damit verbracht wurde, einem behinderten Kind Lesen oder Laufen beizubringen, jede Tat der Pflege und des Aufziehens, des Trostes und der Unterstützung von Mitmenschen und anderen Mitgeschöpfen und natürlich jedes Gebet, alle geistgeleitete Lehre, jede Tat, die das Evangelium verbreitet und die Kirche aufbaut, beinhaltet und verkörpert Heiligkeit statt Korrumpierung und hilft, dass der Name Jesu in der Welt geehrt wird. Alle diese Dinge werden durch die Auferstehungskraft Gottes ihren Weg in die neue Schöpfung finden, die Gott eines Tages aufrichten wird.
Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir sind beim Dessertbuffet unseres Sechs-Gänge-Menüs angekommen und wir haben heute wirklich etwas ganz Süßes auf dem Programm. Es geht um die letzten Dinge, um die Eschatologie, um das Weltgericht.
Ja, was für ein Wort, Eschatologie. Also damit könnt ihr angeben, zumindest in geisteswissenschaftlichen oder theologischen Kreisen, Eschatologie. Das kommt vom Begriff Eschaton, vom griechischen Begriff. Und wie du schon übersetzt hast, heißt eigentlich quasi das Letzte, die christliche Lehre von dem, was am Schluss passieren wird. Man könnte sagen, am Ende der Zeit. Es ist mehr als das, aber es ist auch die Lehre von dem, was am Ende der Zeit passieren wird.
Ja. Genau. Und es ist eine gute Verbindung zu unserer letzten Folge zu der Kirche, wo wir drüber gesprochen haben, dass eine Kirche dann eine tolle Kirche ist und eine Kirche mit Zukunft sein kann, wenn sie sich nicht um ihre Selbsterhaltung dreht, nicht in der Pflege ihrer Strukturen aufgehen möchte und tut, sondern wenn sie sich dieser Mission verschreibt, diese Idee vom Reich Gottes, dieser Nachfolge Christi. Und man kann sich ja fragen, ja, aber was bedeutet das genau? Und ich finde dieses Zitat, das du gewählt hast zum Einstieg von N.T. Wright, das ist eigentlich ein sehr anschauliches Beispiel dafür, was das heißen kann, sich für diese Mission zu engagieren. Das sind ja ganz viele konkrete Dinge genannt, die Pflege des Gartens bis zur Bildung etc. einschließen.
Ja, und er hat hier, wir haben ja letztes Mal über Kirche und quasi die Arbeitsfelder, Betätigungsfelder von Kirche auch unter anderem gesprochen. Er hat versucht, N.T. Wright in diesem Zitat ganz vieles unterzubringen, eben nicht nur im engeren Sinn die geistlichen Tätigkeiten des Gottesdienstes, des Gebets, der Frömmigkeit, sondern er hat eben zu diesem weiten Begriff auch des, man könnte sagen, des Reiches Gottes, hat er eben auch Kunst und Kultur, Bildung und Sozialdiakonie und so weiter, das hat er alles mit verbaut. Das gehört für ihn auch auf der Grundlage des Neuen Testamentes eigentlich zu den Betätigungsfeldern der Kirche, ist fast ein bisschen schwach gesagt, zu den Verwirklichungen des Reiches Gottes.
Mhm. Ja. Ja, jetzt haben wir gesagt, Weltgericht, Eschatologie, die letzten Dinge. Vielleicht müssen wir dazu doch eine kleine Übersicht geben, weil meistens denkt man ja beim Weltgericht nicht gerade an eine Süßspeise am Dessertbuffet, sondern eher an ein drohendes Gericht, an die ewige Verdammnis, an die Möglichkeit der Hölle etc. Und das ist vielleicht wirklich entscheidend, die Message des christlichen Glaubens, wenn es um die letzten Dinge, um das Weltgericht geht, ist keine Drohung. Ist nicht so gedacht, dass unser Leben hier auf Erden so regulieren soll, dass wir keine Fehler machen, dass wir uns von der Sünde fernhalten, dass wir ängstlich versuchen, alles zu vermeiden, was Gott irgendwie nicht gefallen könnte, sondern das Weltgericht, die Idee der letzten Dinge, die Idee vom Reich Gottes, das kommen wird, ist die starke Hoffnung, dass das, was auf uns zukommt, all das Gute aufnehmen kann, was jetzt da ist,
ja,
und was Menschen jetzt tun. Denn die große Frage, die sich Christen ja stellen muss, ist, wenn irgendwann der Herr kommt und wenn irgendwann Gott sein Reich verwirklichen wird, welchen Sinn hat es denn, sich hier anzustrengen? Wir haben diese Thematik immer wieder gehört, zum Beispiel, wenn es um die Klimadebatte ging, wo Evangelikale zum Teil gesagt haben, ja, ihr überschätzt euch da einfach völlig, liebe Menschen, darum geht's nicht, es geht darum, was Gott tun wird. Und man merkt dann, dass das ethische und politische Handeln eben gerade nicht befeuert, sondern eigentlich eher kastriert.
Ja, also wir stehen hier eigentlich auch mit diesem Anti-Wright-Zitat schon mitten in den heißen Fragen auch dieses Lehrstücks oder dieses Aspektes des christlichen Glaubens, weil hier, du hast das Stichwort genannt, Hoffnung, also wenn wir von Eschatologie sprechen, von den letzten Dingen, dann geht's nicht um Angst vor der Hölle und Verdammnis, auch nicht einfach um Angst vor dem Gericht, sondern es geht um eine Hoffnung, wie schon das Volk Israel hat quasi gehofft, dass der Tag des Herrn, so hieß es bei den Propheten noch, der Tag des Herrn bald kommt, haben ihn herbeigesehnt, herbeigebetet, und auch die christliche Kirche hat sich gesehnt danach, dass Jesus Christus wiederkommt, dass diese Vollendung der Welt anbricht. Das war nicht ein Drohhorizont, sondern eine ganz tiefe Hoffnung, die auch in diese Welt hineingestrahlt hat. Und das Zitat von Andy Wright versucht ja etwas zu verbinden, genau, was oft weit auseinander liegt oder sogar diametral entgegengesetzt ist. Also wir haben zwei Formen der Hoffnung. Wir haben Hoffnung auf das Wirken Gottes und die Verbesserung der Umstände oder des Lebens in dieser Welt. Und wir haben eine Hoffnung, eine, man könnte dann sagen, Jenseitshoffnung, ich fremdle mit dem Begriff aus Gründen, die wir vielleicht noch aufrollen werden, aber eine Hoffnung auf eine zukünftige Welt, in der Dinge zurechtgebracht werden und mir Gutes, die Gegenwart Gottes, Segen und so weiter begegnet. Und oft wurden diese beiden Hoffnungen gegeneinander ausgespielt. Du hast ein gutes Beispiel genannt mit dem quasi, man könnte jetzt sagen, im Namen der Jenseitshoffnung, es wird ja einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Gott wird das alles neu machen. Darum sind alle Bemühungen, jetzt in dieser Erde, diesen alten, verdammten, dem Tod geweihten Planeten noch irgendwie aufzuhelfen oder ihn zu schützen. All diese Bemühungen sind eigentlich vergebens und auch nicht sinnvoll, weil es kommt ja dann am Schluss alles besser mit dem neuen Anlauf, den Gott nehmen wird.
Genau, oder auch beim Thema Missbrauch, oder wo man sehr schnell so zu einem Vergebungsobligatorium kommt, weil vor Gott sind wir ja alle Sünderinnen und Sünder, deswegen soll dann das Opfer, wenn es sich richtig christlich verhält, auch dem Täter vergeben, weil was ist schon diese zeitliche Frist und das, was wir hier erleben im Vergleich zu der Ewigkeit, babi baba.
Yeah.
Und das ist natürlich arger Missbrauch von einer Hoffnung. Mir fällt auf, auf, dass es im Credo eigentlich zwei Stellen gibt, die an dieses Thema anknüpfen, das wir heute behandeln, Manu. Einmal kommt es vor in diesem Christusteil, also im zweiten Teil des Credos,
ja,
wo es zunächst heißt, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, da heißt es am Schluss, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Ja.
Das ist der eine Bezug. Und ich glaube aber, der hat sich bei uns in der Tradition ganz eng verbunden mit dem Schluss des Credos, wo es heißt, ich glaube an die Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Mhm. Amen.
Mhm.
Jetzt zunächst mal, wenn wir Eschatologie als etwas besprechen, wo wir sagen, nein, das ist nichts Bitteres, das ist etwas, was uns Hoffnung macht.
Mhm.
Was würdest du sagen, wenn du es kurz zusammenfassen müsstest, worin liegt denn die christliche Hoffnung, wenn wir über die Zukunft, über die letzte Zukunft sprechen?
Ja, wir kennen das natürlich klassischerweise aus Beerdigungsszenen, aus Abdankungsgottesdiensten. Menschen trauern um jemanden, um einen lieb gewordenen Menschen, der gestorben ist. Und dann wird die christliche Hoffnungsperspektive eröffnet im Sinne von, wir glauben daran, dass mit diesem Tod nicht einfach alles gesagt und alles zu Ende ist, sondern dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Wir glauben sogar wir hoffen auf ein Wiedersehen mit diesen Menschen. Wir glauben daran, dass eben hier die Auferstehung der Toten und das ewige Leben, dass es ein Leben jenseits der Todesgrenze gibt und auch eine Begegnung mit den Lieben wieder. Das ist eine Hoffnung, die sich auf ein ewiges Leben bezieht und die ganz stark hier ja auch im Glaubensbekenntnis, wir glauben an die Auferstehung der Toten. Ja, der erste Auferstandene ist natürlich der auferstandene Christus, der überhaupt die Hoffnung erst begründet, dass es mit dem Tod nicht einfach aus und Ende ist, sondern dass Gott seine Geschichte mit den Menschen weiterschreibt und dass es jenseits der Todesgrenze auch ein Leben gibt. Und das ist eine, ich finde, das ist für mich auch ein wichtiger Aspekt von Hoffnung. Mhm. Das Entscheidende ist einfach, das hat im Verständnis auch der ersten Christen, hat das eine eminente Bedeutung gehabt für das Leben im Hier und Jetzt. Das war nicht einfach nur eine bloße Jenseitsvertröstung, wie man das dann gerne auch apostrophiert und auch kritisiert und sagt, ja, da werden die Leute vertröstet aufs Jenseits. Im schlimmsten Fall wird sogar die Jenseitshoffnung genommen als Instrument, um die Leute stillzulegen in dieser Welt. Also man lebt in ungerechten und eigentlich himmlischen schreienden Verhältnissen und sagt dann, ja, in dieser Welt, da seid ihr betrübt, in dieser Welt werdet ihr geschunden und so, aber verzagt nicht, später kommt was anderes und da werdet ihr dann belohnt für eure Leiden und man verwendet die christliche Jenseitshoffnung als Vorwand, um an den gegenwärtigen Verhältnissen nichts zu ändern. Das ist eine absolute Perversion. Also für mich ist diese Hoffnung über die Todesgrenze hinaus wichtig, aber auch, weil sie mir Motivation gibt, in diesem Leben schon nicht einfach den Mächten des Todes und der Ungerechtigkeit und der Verzweiflung Raum zu geben, sondern zu sagen, nein, da kommt noch was und ich kann in diesem Leben quasi zu Werke gehen in diesem Bewusstsein, ich muss nicht klein beigeben.
Ja, du hast jetzt diese Hoffnung auf die letzten Dinge, auf das, was noch kommt, sehr individuell beschrieben, ja, und aufgefasst. Und ich glaube, das ist auch das, was uns tatsächlich immer am nächsten ist.
Mhm.
Oder wir wollen nicht wissen, wo die Menschen sind, die vor 400 Jahren gelebt haben oder die in 400 Jahren leben werden, sondern uns interessiert, wo ist mein Großvater, der gestorben ist? Wo ist meine Großmutter, die gestorben,
ja, ja,
ist? Das sind die Fragen, die uns umtreiben und für die wir eine Hoffnung brauchen. hast dann darauf hingewiesen, dass das eben dann oft auch so einen Vertröstungsaspekt hat. Ich glaube, dass dieser Vertröstungsaspekt tatsächlich auch über dieses Individuelle reinkommt. Nämlich so diese Idee, ich kann mich bemühen und dann komme ich in den Himmel. Oder ich kann hier leben wie einer, der kein Morgen kennt, aber dann werde ich im Jenseits dafür bestraft. Das ist ja eigentlich so ein Stück schlechte Pädagogik, wenn man so will.
Yeah.
Aber das, was ja eigentlich der Hintergrund ist, dieser ganzen eschatologischen Hoffnung, dieser ganzen Zukunft, die auf uns zukommt, das ist ja gar nicht so wahnsinnig individuell gefasst in der Bibel.
Ja.
Also die Idee ist ja viel weniger in biblischen Texten, dass ich mich frage, wo werde ich einmal sein, wo wird Manu einmal sein oder irgendwie sowas, sondern eher, was ist die Zukunft dieser Welt? Was ist das, was mit der ganzen Schöpfung passiert?
Ja.
Es bezieht sich ja gar nicht nur auf die Menschen. Die ganze Kreatur, alles Geschaffene, harrt darauf, dass Gott es zurechtbringen wird.
Ja.
Und die eigentliche Kernbotschaft, die in biblischen Texten drin ist, ist gar nicht so individuell, sondern ist, Gott wird das, was hier ist, alles zurechtbringen.
Ja. Ja, also ich bin froh um diese Präzisierung oder Ergänzung, weil das wirklich auch eine Engführung wäre, die uns ganz oft begegnet. Also ich bin ja mit einer sehr individualistischen Frömmigkeit groß geworden. Und da hat man Hoffnung sehr, sehr stark einfach auf den Einzelnen gemünzt. Da ging es darum, hast du eine Hoffnung auf ewiges Leben? Und gemeint ist quasi, hast du das Ticket in den Himmel? Bist du sicher? Ich kann mich noch erinnern.
Hast du das Friendship-Ticket?
Das Jesus-Friendship-Ticket. Ja, ich kann mich erinnern, wir sind tatsächlich auf die Straße gegangen und haben Umfragen gemacht unter Passanten. Und die erste Frage war immer, wenn du heute stirbst, bist du sicher, dass du bei Gott im Himmel landen wirst? So, das ist dieses ganz individualistische Verständnis von Jenseitshoffnung, die dann instrumentalisiert wird, um den Leuten ein Stück weit auch Angst zu machen vor einer ungewissen Zukunft und Grund zu geben, sich Jesus hinzuwenden, weil dann kannst du sicher sein, dass wenigstens du deinen Arsch retten wirst. Und das ist aber eine ganz massive Verkürzung dessen, was biblisch und christlich unter Hoffnung verstanden wird. Hoffnung im christlichen Sinne, also man könnte es so zuspitzen, Hoffnung ist nie einfach nur Hoffnung für mich und meine individuelle Erlösung, sondern Hoffnung, christliche Hoffnung ist immer Hoffnung für andere auch. Hoffnung für diese Welt, Hoffnung für eine Zukunft, die durchdrungen ist von der heilsamen Gegenwart Gottes.
Ja, und ich glaube, wenn man es jetzt individuell münzen will, dann besteht die christliche Hoffnung, die sich auf die Bibel bezieht, nicht so sehr darin, dass wir irgendwie ein ewiges Leben haben oder unsterblich sind als Menschen, wenn wir nur genug glauben und das Jesus-Friendship-Ticket haben, sondern die Hoffnung ist eigentlich eine ganz logische Folge aus dem Vertrauen auf Gott. Nämlich eher so, dass ich sagen kann, ja, ja, es ist mir völlig bewusst, dass ich einmal sterben werde. Da sehe ich ja, gestorben wird die ganze Zeit.
Ja.
Auch wenn Jesus auferstanden ist, wird ja immer noch gestorben. Und die Liebsten sterben weg. Und solche, die viel zu früh sterben, sterben weg. Und doch bleibt die Hoffnung bestehen, dass Gott ja immer noch ist über meinen Tod hinaus. Dass da immer noch Gott ist. Und dass er das, was er angefangen hat mit dieser Schöpfung und mit den Menschen, zu Ende bringen wird.
Ja. Ja.
Und in diese Hoffnung hinein schließt sich dann das mit ein, was es im Credo heißt, ich glaube an die Auferstehung der Toten und an das ewige Leben. Aber ich glaube, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben ist nicht das Ziel dieser Vorstellung vom Reich Gottes oder von der Gerechtigkeit oder von der Hoffnung, die Christen haben, sondern es ist einfach eine praktische Konsequenz dessen, dass Gott den Tod besiegen wird, dass Gott die Sünde besiegt hat, dass Gott die Trennung zwischen seinem Geschöpf und sich selbst aufheben wird.
Ja. Ich würde eigentlich gerne nochmal inhaltlich auf dieses Zitat von N.T. Wright zurückkommen, weil er da ja versucht, diese Hoffnung auf eine Erlösung, eine Heilung der Welt, eine Wiederherstellung der Welt in der Zukunft zu verbinden mit dem konkreten, praktischen Leben und dem Einsatz für Schönheit und Gerechtigkeit und Wahrheit in dieser alten Welt. Ich finde das gar nicht so einfach, diese Linie zu ziehen, und ich versuche das mal so zu erklären oder wie das auch für mich irgendwie funktioniert, dass ich denke, die Verhältnisse dieser Welt und auch meine Umgebung, die Zustände dieses Lebens geben mir immer wieder Grund, auch zu verzagen, auch zu verzweifeln, irgendwie den Mut zu verlieren, etwas Gutes zu tun oder etwas Richtiges zu tun, weil ich so diese Stimme im Kopf habe, das bringt ja sowieso nichts. Was soll ich mich jetzt für, keine Ahnung, für jemanden einsetzen, wenn am Schluss doch nichts zurückkommt? Was soll jemand sich jetzt aufopfern für einen, ich sag jetzt mal, für einen kranken Menschen, der ohnehin bald sterben wird, oder für einen Drogensüchtigen zum Beispiel, der ihn am Schluss noch beklaut oder der eh wieder rückfällig wird und so weiter. Und es gibt ganz viel Anlass, an den Verhältnissen dieser Welt eigentlich zu verzweifeln und den Mut zu verlieren, etwas Gutes zu tun, weil man denkt, es bringt sowieso nichts. Und diese Aussicht darauf, dass Gott seine Geschichte weiterschreibt, und dass Gott den Tod und das Lebensfeindliche schlussendlich überwinden wird. Ja. Die gibt mir jetzt quasi ein Motiv zu sagen, nein, das ist nicht für nichts. Auch wenn die Person am Schluss stirbt und auch wenn der Drogensüchtige rückfällig wird, es ist doch richtig, ihm zu helfen, und es ist nicht einfach vergebens, weil es Teil ist oder Teil wird der Geschichte, die Gott auch mit diesen Menschen schreibt und die er zu einem guten Ende führen wird.
Ja, das finde ich ganz entscheidend, weil diese ganze Idee lebt eben davon, dass die Geschichte, die Gott mit dem Menschen schreibt, nicht einfach linear ist, ja, im Sinne, dass er hier Schöpfung macht und am Schluss Erlösung, und das Dazwischen ist dann wurscht,
ja,
sondern dass dieses ganze Dazwischen das vorbereitet, was kommen wird. Also, ja, dass, ja, genau, es eine Kontinuität gibt.
Ja.
Und deswegen ist es gerade so, dass auch dort, wo Gutes scheitert, es unbedingten Wert hat, weil es nämlich zu dieser Zukunft oder zu dieser Ewigkeit, ja, schon gehört. Also es ist etwas, das jetzt vielleicht dort nicht zum Ziel gekommen ist, das aber schon zum Ziel gehört.
Ja, 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 genau. Ja, ja, genau, genau. Und
ganz, ganz berühmt hat das ja Dietrich Bonhoeffer aus der Haft zusammengefasst. Das ist in diesem Band drin, Widerstand und Ergebung, wo er schreibt: Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie uns nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet.
Ja.
Und das ist genau diese Haltung, die sich ausdrückt, die aus einer Zukunft her auf die Gegenwart blickt, ohne diese Gegenwart einfach auszulösen oder zu sagen, das ist unbedeutend, weil das Spiel ist schon gespielt. Und was mir ganz gut gefällt bei Bonhoeffer, ist dieser Konjunktiv, der drin ist, der so heilsam ist, weil ich mich in dem ganz stark wiederfinde, wenn er schreibt: In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Weil sie ist es ja nicht. Und das ist ja auch das, was Jesus sagt zu seinen Jüngerinnen und Jüngern: In der Welt habt ihr Angst, ich habe die Welt überwunden. Und beides bleibt bestehen. Es bleibt eben bei einem Konjunktiv. Es bleibt bei müsste. Es bleibt eine Hoffnung.
Ja, ja.
Nur dürfen wir einfach diese Hoffnung dann erst recht nicht zu einer Challenge machen, die quasi sich nur drum dreht, ob du genügend gut warst, um dich selbst zu erlösen oder nicht. Mhm. Weil das ist so paralysierend, das ist so lähmend für das, was wir tun können, sondern es muss zu einer Freiheit führen, die sagt, wow, schon jetzt kann ich mit dem bisschen, was ich bin und kann an dem mitarbeiten, was ewig sein wird.
Ja, ja. Und man darf diese Hoffnung oder man kann sie auch nicht mit gutem Recht dann instrumentalisieren, um Leute nur auf die Zukunft zu verweisen und nichts an den gegenwärtigen Verhältnissen zu ändern, sondern es ist eben eine Hoffnung, die in diese jetzige Welt hineinstrahlt und wirklich so auch ganz konkrete Kräfte und Handlungsspielräume und Selbstwirksamkeit irgendwo eröffnet oder weckt. Und das, also, das ist jetzt auch nicht nur eine fromme Schwurbelei, sondern das lässt sich tatsächlich erleben. Und es gibt auch immer wieder auch berührende Geschichten von Menschen, die im Zeichen dieser christlichen Hoffnung merken, welche enormen, auch weltverändernden Impulse und Motive das freisetzen kann.
Also ja, das ist genau das wichtige Stichwort, oder? Ja. Diese weltverändernden Impulse, weil ich glaube tatsächlich, dass alles von dem, was es Gutes gibt im Christentum, in seiner Geschichte, also Gutes gibt, was Christinnen und Christen getan haben, lässt sich letzten Endes zurückführen auf diese Hoffnung. Mhm. Auf diese Hoffnung, die sagt, egal, ob ich damit zum Ziel komme oder nicht, es ist wichtiger, zu dem dazu zu gehören, was die Zukunft sein wird, auf die sich meine Hoffnung bezieht, als das, was jetzt gerade opportun ist.
Ja.
Es geht nicht um den schnellen Gewinn, sondern es geht um den großen und ganzen Plan, um den ganzen Horizont. Das ist die Bezugsgröße, unter der ein Bonhoeffer in Gefangenschaft hoffen konnte, unter der ein Karl Barth damals in wirklich widerstehen konnte und keinen Treueeid auf den Führer geleistet hat, was ja so einfach gewesen wäre. Es wäre nur was Kleines gewesen. Was Christinnen und Christen in den ersten Jahrhunderten daran gehindert hat, dieses blöde kleine Brandopfer für den Kaiser zu geben, was dem Christentum eine unglaubliche Ausstrahlungskraft gegeben hat, was Nawalny bei seiner Rede vor Gericht dazu bewogen hat, zu sagen, ja, es ist wirklich so, dass ich nicht niedergeschlagen und down bin. Nein, ich freue mich, weil ich hier leide, weil das ist genau das, was mir mein Herr verheißen hat. Und Russland wird glücklich sein.
Ja.
Also das sind wirklich echte Kräfte. Und man kann, finde ich, auch wenn man das nicht glaubt, auch wenn man diese Hoffnung nicht teilt, und ich teile sie oft nicht, und mir fehlt oft der Glaube daran, Man kann darüber staunen und sich davon berühren lassen.
Ja, und ich finde das einen wichtigen Hinweis auch, dass es schon quasi historisch und kirchengeschichtlich eben gerade nicht so ist, dass dort, wo man damit gerechnet hat, dass diese alte Welt bald ein Ende findet, wo man damit gerechnet hat, der Herr kommt bald wieder, wir sind an der Schwelle zur neuen Welt, das jüngste Gericht steht unmittelbar bevor. In den allerwenigsten Fällen hat es dazu geführt, dass Leute gesagt haben, okay, hands off, jetzt bringt's ja wirklich nichts mehr. Jetzt müssen wir vielleicht noch irgendwie zur Buße aufrufen, aber sonst ist alles vergebliche Liebesmühe. Sondern von den ersten Christen, die ja diese Erwartung, dass Jesus Christus wiederkommt und diese Geschichte ein Ende findet, noch in sich, ganz frisch auch in sich trugen und gleichzeitig sich verausgabt haben im Dienst für andere Menschen und im Dienst für unterdrückte, diskriminierte, versklavte Menschen und so weiter. Bis hin zu, mir ist die Geschichte des Pietismus in den Sinn gekommen, die auf weiten Strecken auch damit gerechnet haben, das ist das letzte Kapitel der Menschheitsgeschichte. Wenn ich es nicht erlebe, dass Jesus wiederkommt, dann werden es meine Kinder erleben, aber es ist unmittelbar bevor, und die quasi soziale Werke und diakonische chemische Werke und Spitäler gegründet haben, Waisenhäuser ja. und so weiter. Unermüdlich. Also das schließt sich nicht aus, diese Hoffnung auf Verbesserung der Zustände in diesem Leben und diesen Einsatz dafür mit der Erwartung, dass Gott auch eine neue Welt schaffen wird. Das schließt sich auch geschichtlich einfach nicht aus.
Nein, und es ist ein Riesenunterschied, der damit auch in das Christentum eingezogen wird durch diese Hoffnung auf die letzten Dinge, auf das Weltgericht, auf die Welt, die kommt, weil das Christentum dadurch eben gerade nicht eine Religion wird, die sich fragt, wie kann mein Leben gelingen, wie geht gutes Leben? Es ist keine Weisheitslehre in diesem Sinn, sondern sie setzt auf die ganz große Frage und fragt, wie ist es möglich, dass es eine gute Welt gibt? Das ist die Perspektive. Und die individuelle, die einzelne Hoffnung, die sich damit verbindet, die ist nur eine Ableitung von dieser großen ganzen Hoffnung. Und es gibt diese individuelle Hoffnung nicht ohne das Streben nach dieser ganzen und großen Hoffnung. Und das ist eigentlich das, was so ja befreiend ist an diesem Ganzen. Ich selbst für mich erlebe das so, dass mir oft der Glaube oder das Vertrauen fehlt, dass ich sagen könnte, ja, ich glaube, dass wenn ich sterbe, dann werde ich auferweckt und sitze beim lieben Gott. Das ist mir irgendwie manchmal finde ich es schwierig. Aber ich merke, dass ich immer wieder den Glauben finde an dieses große Ganze, dass Gott mit uns Menschen und mit allem, was an Kirche nicht gut läuft und noch nicht gut läuft, vollbringen wird.
Ja, also ich kenne auch beides. Ich muss sagen, ich habe ja einen, ich möchte nicht sagen angeborenen, aber einen vielleicht antrainierten Hang zum Zynismus. Und es gibt schon Momente, wo ich so abdrifte in eine zynische und auch so wirklich unschöne Lebenshaltung, wo ich irgendwie, ja, wo ich dann verzweifle vielleicht an gewissen Zuständen oder das Gefühl habe, ja, genau, es ist doch so, die Falschen setzen sich durch und werden am Schluss noch belohnt und bewundert und andere reiben sich auf und ziehen eine Arschkarte nach der anderen, so dass ich habe immer wieder Zeiten, wo mich das dann so überkommt und wo ich es aber tatsächlich auch heilsam finde, diesen Blick wieder zu gewinnen auf eine Geschichte, die auch an der Gott selber auch mitmischt und eine Geschichte, die wirklich auch gespiesen aus dieser Jesus-Geschichte, die ja zunächst einmal ein ganz fürchterliches und ungerechtes und schändliches Ende findet und dann merkt man, es ist doch nicht ganz das Ende gewesen. Es ist noch etwas passiert und also das holt mich dann schon auch immer mal wieder raus.
Aber genau das Thema, was du jetzt aufgeworfen hast, also die Frage nach der Gerechtigkeit und was wird denn meine Zukunft sein? Das ist ja etwas, was auch schon ganz, ganz früh Christinnen und Christen stark beschäftigt hat, wozu Paulus auch geschrieben hat. Und dazu machen wir unsere nächste Folge, Schlussfolge zur Frage der Gerechtigkeit im Weltgericht.
Ja, genau. Bis dann wünschen wir euch eine super Woche und wir hören uns.
Tschüss. Ja, außer der Herr kommt irgendwie dazwischen. Genau, aber sonst hören wir uns in
dann,
der Woche
dann
wieder.
Sehen wir uns.
Tschüss. Tschüss. RefLab.